It's the Big Valboski here, and you're listening to Rats.
Hey, everybody. This is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening to Rats.
Red 604, Hell in a Cell und das private Tippspiel. Hallo und herzlich willkommen zu Reds Folge 604. Mein Name ist Dennis und wir befinden uns ja am Rande des wahrscheinlich nächst anstehenden Lockdowns. Ihr da draußen, nachdem wann ihr die Sendung hört, vielleicht ist es ja schon offiziell verkündet. Wir auf jeden Fall haben heute auch gesagt, eigentlich war ja für heute geplant, dass wir diese Sendung live vom Wandsbeker Markt aufnehmen, ne? So ein paar Krustentiere da essen, ne? Ein bisschen, ne? Im Wok angebraten, schön, wie ihr das letzte Woche hier gehört habt. Aber in weiser Voraussicht haben wir gesagt, nein, wir wollen ja auch ein Vorbild sein. Das heißt, wir nehmen diese Sendung heute nicht nur mit Maske auf und jetzt nicht so mit einer typischen Gesichtsmaske, wie man das vielleicht aus Bus und Straßenbahn manchmal kennt, sondern ich habe zum Beispiel hier diese Bray Wyatt Maske, habe ich für $450 im WWE Shop gekauft. Die habe ich heute auf und auch mein Co-Host sitzt heute nicht am Feuerzangenbohlenstand auf dem Wandsbeker Markt, sondern er sitzt wahrscheinlich auf seinem Balkon, hält Abstände ein und ich bin gespannt, welche Maske er sich gegönnt hat. Hallo Nico. Ja,
hallo Dennis, hallo Herz, also dieses Raps-Universum, es ist vollkommen falsch, was du jetzt leider erzählst, Dennis. Ich, warte mal. Hörst du?
Ja.
Ich stehe hier nämlich noch auf dem Wandsbeker Marktplatz, schon einige Zeit mit meiner Gitarre in der Hand und warte, dass wir hier aufnehmen. Ja. Maske habe ich auch nie auf, aber Leute sind auch nicht zu sehen. Meine Hände sind eingefroren, Dennis, aber ich habe hier noch eine Kleinigkeit. Warte mal.
Hey Dennis, herzlichen Glückwunsch. Hey Dennis, 29 Jahre alt. Hey Dennis, herzlichen Glückwunsch. Hey Dennis, 29 Jahre alt.
Wow. Also, das wusste ich tatsächlich nicht, Nico. Das ist ja immer meine Lieblings-Performance. Jedes Jahr gab es ja zum Beispiel auch schon in Co-Produktion mit unserem guten Freund Stefan Ottenpohl, ne?
Ja, ja, ja.
Der ja auch eine engelsgleiche Stimme hat. Und gerade wenn so der erste halbe Kasten Becks drin ist, dann wird die Stimme vom Opa ja auch so richtig geschmeidig engelsgleich. Aber da stehst du ihm natürlich in nichts nach. Vielen, vielen, vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Die Idee war nicht von langer Hand geplant. Ich bin jetzt ganz schnell rausgelaufen auf dem Wandsbeker Marktplatz habe mich da hingestellt.
Aber hast du die Gitarre von dem Penner genommen, der da immer sitzt?
Die ist meine eigene, aber mir wurden hier schon ein paar Cents hierhin. Also, ja, es war nicht ganz so gerade, wie ich es wollte. Meine Hände waren etwas steif. Ja. Aber trotzdem, der Gedanke zählt dir, Dennis. Also herzlichen Glückwunsch nachträglich nochmal. Wer es nicht weiß, unser Freund und Kupferstecher, mein bester Reds-Host überhaupt, Dennis, hatte gestern Geburtstag. An dieser Stelle nochmals herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, du hast einen wunderschönen Tag verbracht und hast reingefeiert ein wenig.
Genau, es ist ja alles verboten. Hier in Hamburg darf man ja seit gestern, also seit Montag, seit eben dem 26.10. meinem Geburtstag, 18.23 Uhr, wie ich gestern nochmal erfahren habe. Mein Papa schrieb mir nämlich um 18.23 Uhr. Ich hatte immer irgendwas mit 17.45 Uhr oder sowas im Kopf, aber es ist 18.23 Uhr und es war auch ein Montag damals, der 26. Oktober. Und genau, seit Montag ist ja in Hamburg alles verboten. Maximal noch 10 Leute dürfen sich treffen, aber auch nur aus maximal 2 Haushalten. Dementsprechend habe ich gesagt, dann mache ich es doch so, ich feiere rein noch mit 4 Haushalten noch in kleiner Runde mit den Kollegen aus Oberhausen. Ich habe gesagt, die haben gerade Urlaub, können von ein bisschen weiter anreisen.
Schön aus dem Risikogebiet eingereist.
Das ist ja überall, ist ja überall. Das ist
überall eigentlich auch,
ne? Also Oberhausen hat tatsächlich eine niedrigere Zahl als Hamburg. Also Oberhausen ist tatsächlich relativ gering. Die haben auch erst vor wenigen Tagen überhaupt diese 50er-Marke gerissen. Also Oberhausen relativ niedrig. Dementsprechend passte das soweit alles. Die Kopfschmerzen sind mittlerweile auch weg. Unser guter Freund, der Ben, hat sich natürlich nicht lumpen lassen, hat hier kartonweise feinstes Sauerbier aufgefahren und das waren alles große Flaschen und wir haben es mehr oder weniger nur zu zweit getrunken, das heißt, die Kopfschmerzen waren da, die sind aber jetzt auch wieder weg. Ich bin bereit für eine Folge Red Sneak und ich bin mir nicht ganz sicher, ob du nicht nachher derjenige sein wirst, der Kopfschmerzen hat, denn jemand aus dem Reds-Universum, genauer gesagt der Manuel Moser, der hat da etwas, ich will nicht sagen, hat tief im Dreck hat er gewühlt und hat da auch was gefunden. Nico, sollen wir da direkt mal drüber sprechen?
Ja, sehr gerne.
Also, Manuel Moser hat, natürlich geht um das Kick-Tipp-Tipp-Spiel zu Hell in a Cell, was ja in der Nacht von Sonntag auf Montag eben stattfand. Und dazu hat er eben vorab getwittert, ich zitiere, ich konnte heute einen Blick auf die Hell in a Cell-Tipps von Nico aus dessen privaten Tippspiel erhaschen und bin deshalb sehr zuversichtlich hinsichtlich des Kick-Tipp-Tippspiels von Reds.de. Wenn ich nicht alles richtig habe, dann war es wohl nicht die private. Egal, alles oder nichts. Und dann hat er dann eben nach dem Pay-Per-View hat er getwittert, weil, Spoiler, er hatte nicht alles richtig. Er hat geschrieben, ich bin schwer enttäuscht von Nico, er hat uns die ganze Zeit belogen und hat gar nicht immer alles richtig bei seinem privaten Tippspiel. Hinweis, hier sein Tippzettel, gefunden auf dem Wandsbeker Markt. Man sieht deutlich, dass er das geschrieben hat und er hat dann auch den Zettel angehangen. Ich packe euch den auch mal hier mit. Guck mal, vielleicht mache ich das sogar, ich glaube, ich mache das als Episodenbild, dann sieht's auch jeder. Und ja, Nico, was kann man dazu sagen?
Ja, also ich meine, was war da alles drauf falsch? Ich glaube, der Otis-Tipp war falsch, ne?
Der Otis-Tipp war falsch. Der Mac, was steht da? Mac.
Ja, Mac Money sagt Mac. Mac die Tür, McIntyre, weil ich weiß es auch nicht mehr genau. Ich muss mich da jetzt auch mal rechtfertigen. Ja, es war mein Zettel, den ich hier auf dem Wandsbeker Marktplatz zerknüllt habe und weggeworfen habe, so mache ich das immer. Ja. Also wenn ihr da solche Zettel findet mit Tipps drauf, die alle richtig sind, dann sind die meist von mir. Ja. In diesem Fall ist was schiefgelaufen. Ne? Ich hatte ein großes Problem, Heavy Machinery, eins meiner Lieblings-Tag-Teams, aber ich hatte es mit dem Namen immer nicht so. Ne? Otis, Tucker, die verwechsel ich immer. Ich weiß,
Die sehen sich auch relativ ähnlich.
Ja, die gehen durch dick und dick. Ne? Also es kommt ja um die Ecke. Ja, was lässt er sich hier für Ausreden jetzt einfallen? Nein, es war wirklich so. Also für mich war klar, dass ich komme da nicht mehr raus. Scheiße, ja. Ich muss mich geschlagen geben. Ich habe in meinem privaten Tippspiel einmal, das einzige Mal bisher, einfach verkackt.
Oh. Nico, sollte ja dein großer Angriff werden.
Nein. Mein großer Angriff ist Survivor Series und TLC. Ist mein Angriff. Okay. Die letzten beiden Pay-Per-Views, weißt du, da wird die Rakete zünden.
Weil du bist ja noch zwei Tipp-Tagessiege, die bist du ja quasi noch schuldig.
Absolut, also dass ich hier das Tippspiel gewinne, das war aber von vornherein nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es, meine selbst auferlegten Predictions zu erfüllen. Mhm, und die Prediction besagte damals zwei mindestens. Ich glaube, ein mindestens das hätte ich mir klemmen können, aber das tun wir mal weg, das klammern wir mal aus. Den Tippspiel-Tagessieg zu holen. Und das habe ich jetzt noch vor. Survivor Series, TLC, die beiden letzten Pay-Per-Views der WWE in diesem tollen Jahre 2020. Mhm. Da werde ich abräumen.
Also wir sind sehr gespannt, werden gleich auf das Tippspiel eingehen, denn es gab auch diesmal wieder, es waren ja nur 5 Matches tatsächlich, die zu tippen waren, ne? Die Sache, über die wir letzte Woche hier noch bei Reds gesprochen haben, The Fiend gegen T-Bag, kam dann doch nicht auf die Karte. Stattdessen hat man dann eben noch The Miz und Otis draufgesetzt, also in Anführungszeichen nur 5 Matches,
wer war T-Bag nochmal?
T-Bar. 15 Leute, die alles richtig getippt haben. Also Kudos dafür. Nico ist auch, als auch ich, keiner leider von diesen 15. Kommen wir nachher drauf. Lass uns mal mit dem Pay-Per-View starten. Es gab ein Kick-Off-Show-Match. 24-7 Title R-Truth konnte sich hier gegen Drew Gulak durchsetzen. 5 Minuten 24. Und unser guter Freund, der Kinoi. Oh, warte, wo ich doch vorhin ein Plöpp gehört habe. Kann ich direkt das hier nur das Bierchen eintragen. Nico, was hast du dir denn da geöffnet?
Ich habe es heute in der Mittagspause mal wieder geschafft, kurz über die Straße zu laufen, in Edeka aufzusuchen. Störtebecker Kellerbier 05.
Störtebecker Kellerbier.
Wenn ihr euch jetzt fragt, irgendwie ist es, bin ich jetzt hier gekauft? Mache ich Störtebecker Werbung? Nein, in diesem kleinen Edeka gibt es nicht so viel Bier. Auch mein geliebtes Kronbacher war nicht vorhanden. Aber
sind die schon am Hamstern, die Leute?
Ja, erschreckend. Da hatten sie Becks und sowas. Ne? Das kann ja nicht ab. Ne? Und Pilz, Störtebecker Pilz und Störtebecker Kellerbier haben sie immer im Repertoire. Und da habe ich diesmal zum Kellerbier gegriffen. Schmeckt hervorragend, ist eiskalt.
Oh, muss man ja auch sagen, das Stöderbecker Kellerbier mit dem schönen Mandarina Bavaria Hopfen 2010 ausgezeichnet beim World Beer Cup, ne, der prestigeträchtigsten Auszeichnung, die man kriegen kann. Goldmedaille World Beer Cup 2010, bestes Kellerbier der Welt. Also, da macht man nichts verkehrt, liebe Hörer da draußen. So, damit gucken wir mal. Es fehlen uns, Nico, noch 24 Biere, um die von Kinoy aufgestellte Prognose zu erfüllen. Wir haben noch 10 Episoden, das sind 2,4 Biere pro Episode, aber Feuerzangenbowle zählt doppelt. Also, lieber Kinoy, ich bin mir relativ sicher, ich habe schon fast eher die Sorge, dass wir mehr trinken als die von dir prognostizierten 75 Biere. Aber schauen wir mal. Ich wollte eigentlich für heute noch mal die Prognosen durchschauen und schon mal so ein paar Sachen rausstreichen. Mache ich dann für.
Ich glaube, Dennis, dass du hast ja von vornherein angekündigt, Feuerzangenbowle zählt doppelt oder hast es ziemlich zeitig angekündigt. Und deswegen trinkst du auch selber gar nicht mehr so viel Bier, weil du möchtest mich leiden sehen. Ja? Ist es so?
Na, aber die Aufteilung war bis jetzt so, du hast 33 getrunken und ich 18. Also, das ist das ist doch ein gutes Verhältnis.
Ist ein gutes, ja.
Du hast nicht mal doppelt so viel getrunken
wie ich. Ja, gut, okay.
Naja, müssen wir durch jetzt. Müssen wir durch. Hell in a Cell, und da hatte mir der Kinoy noch bei Twitter geschrieben, sagt er, Mensch, du hast die Tippabgabezeit auf 23:59 gemacht. Die Maincard geht ja schon um 0 Uhr los. Und ich so, hä? Und ich so, ach ja, fuck, war ja Zeitumstellung. Das heißt, jetzt sind ja diese, ich glaube, knapp 2 Wochen sind es, ne? Im März sind es 2 Wochen und jetzt sind es eben 2 Wochen, wo Deutschland oder Europa, Teile Europas und die USA unterschiedliche Zeitdifferenzen haben, weil die Amerikaner immer noch mal ein bisschen zu anderen Zeiten die Uhr umstellen. Und dementsprechend ging der PPV eben schon um 0 Uhr los. Glücklicherweise war keins der 5 Matches, das habe ich mir aber auch gedacht. Ich denke, die 5 Matches werden sie nichts von in die Kickoff-Show packen. Von daher passte das natürlich. Also, wenn ihr zum Beispiel euch jetzt mal Monday Night Raw oder SmackDown auf Datsun live anschauen wollt, habt im Hinterkopf, die fangen aktuell dann eben quasi eine Stunde früher an, dadurch, dass in Deutschland die Zeitumstellung schon stattgefunden hat. Dann ging's los mit der Main Show, Nico, und es ging direkt los mit dem Big Dog. Roman Reigns gegen Jey Uso. Hell in a Cell, aber nicht ein normales Hell in a Cell, sondern erstmalig ein I Quit Hell in a Cell Match. Und dieses Match ging ja alleine schon 2,5 Stunden.
Ja, ich hatte schon Sorge, als ich dann das WWE Network abends anschaltete und sah, dass dieser Pay-Per-View Hell in a Cell mit nur 5 Matches auf der Card fast 3 Stunden gehen sollte. Da dachte ich schon, oh, okay, also wird man diesen Hell in a Cell Matches ordentlich Zeit geben. Das war der Fall, halbe Stunde hier beim ersten Match, das zweite Aufeinandertreffen der beiden Verwandten. Ne? Letztes Mal bei Clash of Champions, war es Clash of Champions? Vermutlich.
Clash of Champions, ja.
Clash of Champions. Da konnte sich Roman Reigns durchsetzen, auch da Jey Uso am Boden zerstört, und hier war das ähnlich. Ne? Er sollte I Quit sagen, er wollte nicht I Quit sagen, obwohl er sichtlich K.O. war. Ne? Der Referee wollte das Match schon abbrechen, da dachte ich, komm Leute, ey, nicht so eine gleiche Scheiße wie letztes Jahr mit The Fiend gegen Seth Rollins, falls letztes Jahr war, ich erinnere mich schon nicht mehr.
Ja.
Und ich dachte, bitte nicht nochmal. Ne? Man hat es diesmal anders gelöst, Jimmy Uso, der immer noch verletzt ist, kam Jey Uso zu Hilfe, wollte Roman Reigns stoppen, und da sah man auch kurz Roman Reigns am Zaudern, gespielte Tränen, ja, waren es. Ne? Er quetschte sich da klitzekleine Tränen aus diesem samoanischen Gesicht.
Ne? Es ging um die
Familie.
Ja, ich glaube, er bringt sich auch langsam in Stellung für die Hauptrolle bei The Marine 8 oder welcher Film jetzt auch mal als nächstes gedreht wird.
Ja. Er will zeigen, dass er es kann.
Ja, ist ein Könner.
Es war aber nur gespielt und am Ende war es dann so, dass Roman Reigns Jimmy Uso, den noch verletzten Jimmy Uso, in einem Aufgabegriff hatte, und dazu führte es, dass Jey Uso I Quit sagte, ne, damit sein Bruder nicht
gefüttert wurde.
Ja. Ganz genau. Es ging um Leben und Tod. Schön auch nach dem Match, als Roman Reigns davon auch von alter Verwandtschaft begrüßt wurde, der Tribal Chief, mit, wie hießen die beiden noch gleich?
Ich dachte, das wäre hier ein Shield Reunion gewesen.
Hab ich noch nie. Ja, Shield Reunion, irgendwie was, weiß nicht, durch die Zeit gereist sind die, ne? Es waren
natürlich die Wild Samoans, Afa und genau.
Sika, genau.
Sein Onkel, genau. Afa, und sein Vater, Sika.
Genau. Und sie haben Roman Reigns akzeptiert, ne? Also, Sie haben ihn als Tribal Chief akzeptiert. Wie geht das Ganze mit den Usos jetzt weiter? Werden Sie ihn auch akzeptieren? Werden Sie sich ihm unterordnen?
Ja, also ich fände es, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn man jetzt so ein kleines Stable um ihn aufbaut. Von daher, da muss man jetzt wahrscheinlich einfach mal SmackDown abwarten, wie die Entwicklungen sind. Wie war denn nochmal diese Stipulation? Es gab doch diese Stipulation, dass wenn irgendwas passiert, dann werden sie komplett ausgeschlossen. War das, wenn sie verlieren? Nein. Das war, wenn sie ihn nicht akzeptieren, oder was, ne?
Das kann ich dir überhaupt nicht sagen.
Okay, ich dachte, du hättest es vielleicht gewusst. Nee, leider nicht. Also dann warten wir mal Freitag SmackDown ab. Übrigens, letzte Woche fand SmackDown ja wegen der World Series, also dem Finale der Baseball-Meisterschaft, wurde SmackDown ja nicht auf Fox ausgestrahlt, sondern auf FS1, genau wie im letzten Jahr. War das eben auch einmal passiert. Und da hatte man ja knapp irgendwie 880.000 Zuschauer. Das war in diesem Jahr das Gleiche. Und es bedeutet, liebe Fans von AEW, in der werberelevanten Zielgruppe zwischen 18 und 49 hat in der vergangenen Woche AEW Dynamite tatsächlich SmackDown geschlagen. Mhm. Also das dürfte spannend sein. Die TV-Verträge laufen ja noch 4 Jahre, aber dadurch, dass ja die WWE aktuell, ich glaube, circa das Zehnfache von dem kriegt, was AEW Dynamite kriegt, und man sieht, okay, wenn sie auf ähnlichen Sendern vielleicht nicht, also Fox Sports One, wo dann SmackDown eben lief, ist sicherlich ein bisschen kleinerer Sender, als es eben TNT ist, aber ganz spannend zu sehen auf jeden Fall. Und wie waren wir darauf gekommen? Ja, so genau, am Freitag läuft es wieder ganz normal auf Fox, und ich bin mir relativ sicher, dann werden wir hier ein Segment sehen mit Roman Reigns und wahrscheinlich auch mit den Usos. Und wir wissen ja auch schon, wenn wir schon mal auf Monday Night Raw vorausblicken, Nico, den nächsten Gegner von Roman Reigns, da haben wir letzte Woche noch drüber spekuliert, denn das war letztes Jahr, glaube ich, dann nicht so. Im Jahr oder die beiden Jahre davor war es aber so, dass die jeweiligen Brand Champions gegeneinander antreten. Und das wird auch
letztes Jahr war, glaube ich, auch, da war NXT mit im Spiel, da gab's das war doch letztes Jahr, Survivor Series. Da war doch Raw vs. SmackDown vs. NXT. Da gab es doch ein Triple Threat Match, meine ich.
Ich guck mal, im Nach Survivor Series 2019, da hatten wir die Matches, wir hatten hier Brock Lesnar gegen Rey Mysterio zum Beispiel um den WWE-Titel. Wir hatten bei den Damen, hatten wir ein Triple Threat Match, ne? NXT, mhm. Shayna Baszler, Becky Lynch war Raw und Bayley war SmackDown. Aber wir hatten zum Beispiel auch The Fiend gegen Bray Wyatt. Da ging es um den Universal Title.
Also, The Fiend gegen Bray Wyatt,
oder? Natürlich gegen The Fiend, gegen Daniel Bryan.
Ach so, ich dachte schon, da hätte ich aber was verpasst.
Das wäre ein Match, das würde ich mir auch sogar angucken. Also letztes Jahr nicht, dass zumindest die großen, okay, die Männer-Title nicht verteidigt wurden. Dieses Jahr macht man es wieder. Das heißt, wir werden Plan jetzt. Der Titel kann ja auch noch wechseln. Das hatten wir auch mal ein Jahr, erinnerst du dich noch? Da war wen hatte man denn da so gepusht? Jinder Mahal. Jinder Mahal sollte eigentlich gegen Brock Lesnar antreten. Oh, das war auch schon beworben. Und dann hat einfach kurzfristig Jinder Mahal den Titel noch verloren an AJ Styles. Nee, an Daniel Bryan, glaube ich, ne?
Na, einer der beiden.
Und dann gab's das Match auf einmal. Also stand jetzt Roman Reigns gegen Randy Orton. Da kommen wir aber gleich dann noch zu. Also, Hell in a Cell, Roman Reigns, alles ein bisschen lang. Die Storyline war natürlich gut, aber wir haben ja schon das erste Match zwischen den beiden gesehen. Haben wir schon gesehen. Also Roman Reigns dominiert einfach Jey Uso komplett. Deswegen hätte
es
man sich den Anfang.
Groß anders, ne?
Ja, man hätte sich den Anfang ein bisschen sparen können, und nach hinten raus wurde dann doch arg lang. Also man hätte dieses Match ein bisschen zusammenstreichen können. Die Idee war natürlich gut. Keiner von beiden. Roman Reigns war ja zwischendurch auch mal mit diesem Lederriemen. Da war er bewusstlos, ne? Und das ist natürlich so dann diese Krux an dieser Stipulation, ne? Keiner sagt dann wirklich, dass er aufgibt. Und deswegen fand ich, man hat das hier ganz gut gelöst, hätte das ein bisschen kürzer machen können. Apropos kürzer Match, was eigentlich natürlich kompletter Quatsch hier war, Elias gegen Jeff Hardy. Via DQ endet das Ganze, nämlich Elias, der wollte eigentlich die Gitarre einsetzen, Jeff Hardy nimmt sie ihm immer ab, zieht ihn über den Kopf, und Nico, so viel kann man schon sagen, diese Storyline wird weitergehen, denn auch bei Money Night Raw gab es wieder einige Gitarren, die zu Bruch gingen, denn es gab Qualifying Matches, eben für Survivor Series, für dieses Traditional Survivor Series Match. Sowohl Jeff Hardy als auch Elias hatten Qualifying-Matches und beide verloren sie, weil eben der jeweils andere eingegriffen hat. Das heißt, es wird wahrscheinlich ein Gitarren-on-the-Pole-Match. Lehne ich mich einfach mal aus dem Fenster. Würde ich nicht ausschließen, dass sie sowas tatsächlich machen.
Würde ich auch nicht ausschließen. Elias soll ja gepusht werden, warum auch immer. Sein Momentum ist ja vorbei, muss man ja sagen. Ne? Also als er damals, als alle in der WrestleMania-Season mit ihnen gefeiert haben, gesungen haben. Ne? Da hätte man ihm vielleicht mal einen der mittleren Titel geben können. Jetzt in diesem Match gegen Jeff Hardy hat er mich im Ring auch leider nicht überzeugt. Ne? Ich wollte ihm eine Chance geben, habe gehofft, dass er ein bisschen was gelernt hat in der Zeit zu Hause, die er ja hatte, einige Monate. Nein, es war relativ langweilig, das Match. Und das Ende hat mich gefreut, was mein Tippspiel anging, aber also für ein Pay-Per-View fand ich das. Ich meine, warum greift Jeff Hardy zur Klampfe? Weiß doch, dass er, als wenn er seinen ersten Tag hier im professionellen Ringkampf ausübt, ne? Der weiß doch, dass er disqualifiziert wird. Vielleicht war es ihm auch egal.
Ich glaube, es war ihm tatsächlich egal. Eins der Matches, ich habe kurz vor dem Pay-Per-View tatsächlich nochmal meine Tipps nahezu komplett umgeworfen. Das war eins der Matches, wo ich gewechselt habe, wo ich dann im Nachhinein gesagt habe, habe ich gut gewechselt. Die anderen beiden Matches leider nicht so gut. Also ich hatte erst hier gedacht, so, okay, also die Fehde muss man nicht fortführen, das kann man jetzt einmal machen. Jeff Hardy gewinnt, habe ich glücklicherweise für dieses Match gesehen, gewechselt auf Elias, war also auch sehr freut, als hier dieses DQ gab für das Tippspiel. Weiter ging es dann mit einem Match, was vorhin schon angesprochen wurde, Money in the Bank Briefcase. Und seit Jahren fordern Nico und ich ja genau das, sagen, macht doch mal Matches, wo ihr eben diesen Koffer aufs Spiel setzt. Und diese Storyline hat man jetzt tatsächlich ja auch schon relativ lange aufgebaut. Es gab letzte Woche bei SmackDown gab es sogar eine Gerichtsverhandlung mit JBL als Richter, ne, wo es darum ging, hat Otis hier überhaupt diesen Koffer, darf er den behalten? Miz und Morrison haben hier quasi Klage eingelegt und nachdem dann da, das hat man hier rausgeschnitten, tatsächlich in der Zusammenfassung, also bei SmackDown war es so, dass JBL dann auf einmal einen großen Koffer mit Geld gekriegt hat und dann eben für The Miz quasi das Urteil gefällt hat, das hat man hier in diesem Zusammenschnitt rausgeschnitten und es war komplett random, hat JBL dann für The Miz entschieden, das war ein bisschen komisch und jedenfalls wechselt der Koffer hier zu The Miz, denn Tucker, der gute Freund von Otis, oder muss man jetzt schon fast sagen, der ehemalige gute Freund von Otis, der griff hier ja gegen ihn ein. Als er in die Ringseile ging, verpasste er ihm eins mit dem Money in the Bank Koffer.
Also ganz leicht gegen den Oberarm.
So, ja, ne? Das hat aber schon gereicht, denn das ist ein sehr schwerer Koffer. Und dementsprechend jetzt hier tatsächlich The Miz, neuer Mr. Money in the Bank.
Ja. Ja, gut. Also Miz mit dem Koffer gefällt mir gut, ne? Er hatte den Koffer ja schon mal vor 10 Jahren oder was, ne? Schon lange her. Da hat er den Koffer schon mal besessen. Hat ihn, glaube ich, auch gegen Randy Orton eingecasht damals. Dass man diese Geschichte hier so löst.
Orlando.
Bitte? In Orlando war das?
Hat er erzählt, ja.
Ah ja, okay. Dass man das hier so löst, weiß ich nicht, ne? Also war wahrscheinlich auch so eine Entscheidung, die relativ kurzfristig gefallen ist. Tucker ja eigentlich zu Raw gedraftet. Ja. War doch so, ne? Genau, war so. Jetzt ist er wiederum als SmackDown-Superstar gelistet. Ja, also man wird die Fehde jetzt zwischen Tucker und seinem ehemaligen Freund Otis weiterführen bei SmackDown. Umso trauriger, dass jetzt, also man hat ein Tag-Team gesplittet zuvor. Ja, nur um sie jetzt wieder zusammenzuführen in eine Brand, wo sie dann gegeneinander antreten. Und die Tag-Teams an sich werden ja immer weniger, ne? Die kannst du ja an einer Hand abzählen, ja? Wen gibt's denn dann noch? Nur mal ganz kurz, ne? Es gibt dann natürlich die Street Profits, derzeitige SmackDown Tag-Team Champions. Es gibt The New Day, derzeitige Raw Tag-Team Champions. Und da hört's auch schon auf, ne? Ich meine, diese Allianz zwischen Bobby Roode und Dolph Ziggler, ja, kann man als Tag-Team gelten lassen. Aber was für ein Team gibt es zurzeit noch? Cesaro und
Nakamura,
Nakamura noch. Aber ein richtiges Team, ein Team, welches gleiche Outfits trägt, gibt es nicht.
Vince McMahon, das ist kein Tag-Team-Catcher, ne? Das ist ein Einzelbrötler, ne? Der hier. Und gerade mal nachgeguckt, Money in the Bank 2010 war das übrigens. Lustigerweise Money in the Bank-Pay-Per-View, wo ich quasi meine jetzige Frau hab kennengelernt. Habe ich ja hier letztens schon mal die Story erzählt, ne? Dass im Jahr 2000, was habe ich denn hier noch? Ach so, das Ding. Im Jahr 2010, im Zuge dessen Pay-Per-View, wo ich dann eben an dem Samstag oder an dem Sonntag getwittert hatte, wer schaut denn heute den Pay-Per-View? Meine Frau, die ich eben damals noch nicht kannte, dann auf Twitter geantwortet hat, dass sie natürlich den Pay-Per-View schaut. Keine Sorge, mittlerweile hat sie aufgehört mit dem Wrestling gucken, also
traurig.
Da setzten sich übrigens The Miz beim Raw-Koffer durch und Kane beim SmackDown-Koffer. Oh, also ein sehr illustrer, ich glaube, Kane hat am gleichen Abend noch eingecashed, ne? Sehr illustrer, also 10 Jahre tatsächlich schon her, dass The Miz Mr. Money in the Bank ist. Und man muss sagen, er ist so ein typischer Mr. Money in the Bank, oder?
Ja, also ihm steht der Koffer sehr, sehr gut. Ich habe ganz kurz drüber nachgedacht und war froh, dass du nicht die Frage im Tippspiel platziert hast, wird der Money in the Bank Koffer eingecashed? Das hast du nämlich diesmal nicht gemacht.
Wollte ich machen, aber dann dachte ich so, nee, machen sie auf keinen Fall.
Ja, aber ich habe da irgendwie gedacht, okay, The Miz am gleichen Abend noch, hat er nicht gemacht, ne? Aber mal gucken, wie lange er ihn jetzt hält. Wie lange darf er ihn denn jetzt auch halten? Also dieses ein Jahr halten.
Ja. Also das muss das ursprüngliche Datum schon sein.
Ja, ne? Genau. Ja.
Das, aber da wurde jetzt nicht weiter drauf eingegangen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt dieses Jahr vielleicht nicht mehr sein wird. Weil so Money in the Bank-Koffer, muss man auch ganz ehrlich sagen, lebt natürlich auch davon, dass Publikum dabei ist, ne? Und Miss ist ein, wie ich finde, sehr, sehr toller Mr. Money in the Bank. Das werden wir, glaube ich, die nächsten Wochen und Monate sehen. Von daher sehe ich da auch keine Eile, tatsächlich ihm den Koffer wegzunehmen. Genau, The Miss, neuer Mr. Money in the Bank. Ich hatte erst auf Miss getippt, weil ich dachte so, okay. Und dann dachte ich irgendwie so, ja, vielleicht möchte man auch einfach Otis stärken. Und weil es fast, ich dachte mir, zu einfach ist, wenn man jetzt einfach Mist den Koffer gibt. Ich dachte mir dann, okay, er kriegt den Koffer wahrscheinlich dann irgendwie. Sie machen bei Raw einen Rückmatch oder so. Aber ich dachte halt, okay, wollen jetzt einmal Otis hier auch ein bisschen stärken, so dass er nicht bei der ersten Gelegenheit direkt den Koffer verliert. Die WWE hat gedacht, na komm, scheißegal. The Mist gewinnt das Match. Also das war kein kluger Wechsel. Dann ging es weiter mit einem weiteren Hell in a Cell Match. Sasha Banks und Bayley.
Entschuldigung. Ich war schon einen weiter bei dem neuen Match, was Entschuldigung.
Achso, nein. Sasha Banks und Bayley ja bis dahin noch die amtierende SmackDown Championess. Und auch dieses Match ging fast 30 Minuten und Nico hier, die beiden Mädels, die haben sich wirklich alles einfallen lassen.
War ein super Match, ne? Also hätte ich gerne, wäre es jetzt nur ein Hell in a Cell Pay-Per-View mit einem Hell in a Cell Match, wäre das auf jeden Fall ein würdiger Main Event. Alles war cool, bis auf diese eine Aktion, die Bayley vorhatte, zwei Candlesticks mit so einem Duct Tape zusammenzubinden. Weil es auch überhaupt nicht hielt, was sie dann zwischen dem Käfig und dem Apron befestigen wollte. Es hielt einfach nicht. Es sah echt lächerlich aus. Und auch hätte man jemand da durchgeworfen, wäre es, glaube ich, nicht sonderlich schmerzhaft gewesen. Ja. Aber Sasha Banks auch wieder alles gegeben hier. Sie hat es geschafft. Sie hat Bayley besiegen können. Jetzt neue Championess, Sasha Banks. Und da zucke ich immer so ein bisschen zusammen, denn die Frau verletzt sich ja auch gern mal. Und da habe ich schon gedacht, wie lange wird sie diesen Titel jetzt wohl halten? Hm? Das nächste Match wird ja sein, das nächste Pay-Per-View-Match gegen Raw-Champion Asuka. Glaube ich.
Ganz genau, ja, bei der Survivor Series, genau. Das ist ja schon angekündigt. Und auch da werden wir wieder sehen, Champion versus Champion. Und auch hier war ich hin und her gerissen. Ich hatte erst auf Bayley getippt, hab dann umgetippt auf Sasha Banks, weil eigentlich auch klassisch ist jetzt das erste Match der beiden. Ne? Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, also hier Drew McIntyre und Randy Orton. Wie lange die jetzt schon fehlen und deswegen dachte ich auch, okay, vielleicht hebt man diesen Titelgewinn hier noch ein bisschen auf, dann eben für TLC, dass man das hier noch irgendwie überbrückt, ne, eine, mittlerweile weiß man ja, ne, diese, wenn wir auch gleich im Main Event noch sehen, Hell in a Cell ist ja nicht mehr so wie früher, ne, dass keiner kommt in den Käfig rein, keiner kommt aus dem Käfig raus oder so, wobei man muss ja schon sagen, schon im ersten Hell in a Cell Match zwischen dem Undertaker und Shawn Michaels. Auch schon da war es ja nicht so, dass man nicht rein rauskam, aber anderes Thema. Gutes Match der beiden. Auch hier hätte man sicherlich ein bisschen Zeit einsparen können. Da waren auch dann waren ein paar Längen drin, aber Sasha Banks setzt sich hier durch. Beide haben es überlebt und ich muss sagen, Bayley gefällt mir gut in dieser Heel-Rolle.
Ja, definitiv. Und Längen, ja, das kommt einem, glaube ich, auch nur so vor, weil man erstmal schon ein Hell in a Cell Match gesehen
ganz
hat.
Ganz genau, ja.
Ja. Und wusste, es kommt noch eines. Ja, also, ja. Wie gesagt, hätte man das jetzt als einzelnes Hell in a Cell Match bei einem Pay-Per-View gesehen, dann wären da auch keine Längen gewesen. Also, ich fand es aber sehr solide, das Match. Die beiden haben sich nichts geschenkt, hat mir gut gefallen.
Dann das schon von dir angesprochene Match, was dann hier spontan noch auf die Card kam. Bobby Lashley gegen Slapjack. 3 Minuten 51 setzt sich Bobby Lashley hier durch mit dem Hurt Lock. Und ich glaube, Slapjack hat auch nicht so richtig gut gesehen durch seine Maske zum Beispiel.
Nee, die hing auch auf 7:30. Weiß ich, habe mich auch gefragt, ne, warum der arme Shane Thorne ist das, glaube ich, der sich da unter der Maske verbirgt. Tat mir leid. Überhaupt tut mir die ganze Geschichte um Retribution leid. Ne? Also man hat sie ja über Monate hinweg angekündigt, nee, falsch, überhaupt angekündigt hat man sie ja nicht, ne? Es gab Invasion.
Sie haben sich angekündigt.
Sie haben sich angekündigt und Ali, damals SmackDowns Mystery-Hacker natürlich, was er vor ein paar Wochen bekannt gab.
Vielleicht hätte er Hacker bleiben sollen.
Es tut mir trotzdem leid, ne? Weil es ist ja so, es sollen ja angeblich, sind es ja Talente, die nicht richtig eingesetzt werden, ne? Das ist ja das, was sie da der WWE vorwerfen, ne? Sie alle seien Talente, die nicht richtig eingesetzt werden, die keine Chance bekommen. Ja, aber sie verlieren halt auch einfach, ne? Also es ist Niederlage gegen Niederlage. Ich glaube, bei Raw gab es auch schon wieder eine Niederlage, ne? Hatte ich gelesen. Es war auch ein Elimination Tag Match zwischen Retribution und dem Hurt Business und auch da hat das Hurt Business gewonnen. Also Retribution, haben die überhaupt schon mal gewonnen? Haben die überhaupt schon mal einen Sieg nach Hause geholt? Ich glaube nicht.
Also ich glaube, der TuS Ennepetal hat diese Saison in der Kreisliga B mehr gewonnen als Retribution.
Ja. Ja, wahrscheinlich, Mann. Es tut mir echt leid. Also man hätte das Ganze anders aufziehen sollen, denen nicht diese Masken verpassen sollen, auch die Namen hätten nicht unbedingt wechseln müssen. Ja?
Ja.
Dass Ali der Anführer ist, damit kann ich total gut leben. Das ist total in Ordnung. Aber wenn ich doch einen Plan schmiede, ja, ein neues Stable zu gründen, dann durchdenke ich das doch ein bisschen mehr. Es ist total schade. Ich glaube, ein gutes Stable hätte der WWE jetzt auch mal gut getan.
Ja, den können sie durchaus gebrauchen. Man muss ja mittlerweile sagen, mittlerweile findet man ja sogar schon The Hurt Business gut, weil das ja tatsächlich schon auf an so ein niedriges Niveau hat man sich dann tatsächlich ja schon gewöhnt. Also, das Match muss man, glaube ich, nicht viel Zeit dran verschenken. Wir hatten noch den Main-Event, Nico, und zwar konnte sich da Randy Orton zum 14. Mal ein World-Title der WWE sichern in seinem Wahnsinn. Match gegen Drew McIntyre und auch hier wurde alles aufgefahren. Man war auf dem Käfig, es gab einen Bump von Drew McIntyre von der Käfigseite durch das Kommentatorenpult und vieles mehr. Letztendlich in der Schlussphase des Matches dachte ich mir, oh, was eigentlich ein ganz cooler Finishing-Move wäre, wenn eben Drew McIntyre hier den Claymore-Kick zeigen möchte und Randy Orton dann quasi, während Drew McIntyre fliegt, da quasi den RKO zeigen könnte. Das hat nicht geklappt, aber ähnlich war es. Also er ist ausgewichen und hat dann den RKO gezeigt. 1, 2, 3 und ja, diese Fehde, die gefühlt seit Februar geht, hat jetzt erstmal einen Wendepunkt erreicht, denn nachdem Drew McIntyre ja bis jetzt diese Angriffe von Randy Orton immer abwehren konnte, ne, sei es Ambulance-Match und was auch immer, muss er sich hier geschlagen geben. Randy Orton im Alter von 49 Jahren wahrscheinlich, neuer WWE-Champion und wir haben es vorhin schon gesagt, er wird auf einen anderen Champion treffen bei der Survivor Series, nämlich auf Roman Reigns. Das heißt, Drew McIntyre, der muss auf jeden Fall jetzt erstmal warten, Nico, auf ein Rückmatch. Es hieß ja auch mal, ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell ist, es gibt keine automatischen Rückmatches mehr. The Fiend hat sich da auch mit einschlawinert schon in diese Fehde. Also es wird Richtung TLC dann wahrscheinlich entweder The Fiend gegen Randy Orton heißen oder vielleicht auch, das wäre, glaube ich, noch die beste Variante, vielleicht sogar, was das Match, die Matchqualität angeht, Threat, ne? Ganz genau, ein Triple Threat TLC Match, Drew McIntyre, Randy Orton und The Fiend, weil, müssen wir ganz ehrlich sagen, also das schlimmste und langweiligste Match, was ich mir, glaube ich, vorstellen kann, wäre The Fiend gegen Randy Orton.
Uff. Das kennt man ja schon, ne? Bray Wyatt gegen Randy Orton, die hatten ihre Fehde damals von WrestleMania an bis, Gottes, weiß ich nicht was, oder ging es vorher los? Da gab es auch dieses unglaubliche House of Horrors Match, wo auch die Hütte abgebrannt wurde.
Ja, vielleicht greift man das nochmal auf. Ja. Ja.
Im Nachhinein, ich denke oftmals über Matches aus der Vergangenheit nach.
Ja.
Über Gimmick-Matches, über Matches, die nicht unbedingt im Ring stattfanden. Und ich bleibe immer wieder beim House of Horrors Match, falls es denn so hieß. Da bleibe ich immer wieder hängen. Und ich glaube, ich muss mir das nochmal angucken, denn vielleicht war das gar nicht so schlecht, wie wir es in Erinnerung haben.
Boah, ich glaube, das war schon ziemlich schlecht.
Ich gucke da nachher mal rein. Ich werde nächste Woche davon berichten. Ich werde das House of Horrors Match, erstmal werde ich überprüfen, ob es auch tatsächlich so heißt. Ja? Und dann werde ich nächste Woche nochmal eine schöne Review hier abgeben. Ja, schreibe ich mir jetzt auf hier auf meinem imaginären Blog. Review House of ... Jo, mache ich nächste Woche, freue mich drauf.
Okay, ich bin sehr gespannt.
Meinst du, werden wir vergessen, ja, ne?
Ja, auf jeden Fall. Naja, gucken, wo es das gibt. Ja, Randy Orton, neuer Champion, die Survivor Series steht bevor. Und da sind auch schon noch ein, zwei, drei andere Matches. Jetzt, klar, wir werden ein Team Raw gegen Team SmackDown haben, sowohl bei den Männern als auch bei den Damen. Und da fanden schon Qualifying-Matches statt. Beim Damenteam wissen wir sogar schon die fünf Teilnehmerinnen für Team Raw. Es werden Nia Jax, Shayna Baszler, Mandy Rose, Dana Brooke und Lana sein, die auch wieder durch einen Tisch ging, wie jeden Montag hier von Nia Jax durch einen Tisch befördert. Und bei Raw für die Herren, auch da gab es schon die angesprochenen Qualifying-Matches. Wir hatten AJ Styles, der sich durchgesetzt hat gegen mal gucken.
Wer war das jetzt? War das Elias? War das Jeff Hardy?
Gegen Jeff Hardy, ganz genau.
Gegen Jeff Hardy.
Wie vorhin schon gesagt, der Eingriff von Elias. Dann hatten wir als zweiten, der sich qualifiziert hat, Keith Lee, der es zu tun hatte mit Baron Corbin, glaube ich, ne? Nee, mit Elias, so rum war's. Der hat es mit Elias zu tun, dann griff wiederum Jeff Hardy ein. Weiterer Teilnehmer ist Sheamus, der sich, ich muss sagen, für mich doch ein bisschen überraschend hier gegen unseren Freund ohne Schuhe durchsetzen konnte. Wie heißt er?
Matt Riddle, ne? Matt Riddle. Also irgendeiner scheint nicht viel von ihm zu halten. Ich glaube, es ist Vince McMahon, der kein großer Fan von ihm ist. Ich hätte Matt Riddle, hätte ihm mehr Spotlight gegeben sowieso. Sein Debüt bei SmackDown, als er gegen AJ Styles gewinnen durfte vor ein paar Monaten, dachte ich, okay, cool. Ihm gibt man auf jeden Fall IC, US-Title, whatever. Und ich hätte auch ihn hier sehr gerne gesehen im Team
ja,
War.
Matt Riddle ist halt einer so, dem kannst du auch mit dem, muss nicht der entscheidende Mann sein, aber dem hätte ich in diesem Five-on-Five-Match hätte ich halt gern gesehen, dass er auch mal zwei Leute raushaut ja, von SmackDown.
Ja,
ne?
So kannst du Leute ja auch mal pushen, ne? So ja. Kannst du auch mal zeigen, die haben es drauf. Und aber ja, man hat sich hier für die sichere Bank Sheamus, entschieden. Für die weiße sichere Bank.
Weißen Sheamus. Kostüm.
Ich bin total enttäuscht.
Match, wo ich auch nicht viel Hoffnung drauf habe, wird sein Raw United States Titelträger Bobby Lashley gegen SmackDowns IC Titelträger gegen Sami Zayn, und dessen Booking ist ja so desaströs, und Bobby Lashley, den mag der Vince McMahon ja sehr. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der zu Hause so einen Bobby Lashley Kalender hängen hat und jetzt nicht nur einen mit Januar, Februar, März, April, sondern einen mit 365 Bildern von Bobby Lashley, jeden Tag eins zum Abreißen, und ich kann so viel sagen, auf keinem der 365 Bilder hat Bobby Lashley eine Hose an. Also.
Ich glaube, es sind 24, ist monatlich, es sind 12, ich war schon wieder bei Adventskalender, es sind 12 Monate. 12 Monate hat das Jahr, meine Damen und Herren. Soll ich sie aufzählen? Nee, brauchen wir nicht. Aber es sind
kannst du sie denn aufzählen?
Warte mal. Juni, Julo. Pass auf. Es sind 12 Zettel, die da hängen. 12 Poster. Und allesamt Teile von Bobby Lashley. Bobby Lashley im Januar ist so ein bisschen so sein Kopf, seine Stirn, sag ich jetzt mal. Ja. Im Februar geht man ein bisschen weiter, da ist die Nase, das der mittlere Teil des Gesichts. Und kannst dir vorstellen, wo die Reise hingeht. Ne? Es geht so runter irgendwie, ich sag mal so, ja, im August will vielleicht der kleine Pillemann zu sehen sein. Und geht weiter. Und am Ende, wenn das Jahr rum ist, dann kannst du aus diesen DIN A4-Zetteln, die natürlich, die kannst du dann zusammenkleben und hast dann wie so einen Starschnitt. Und das hat Vince McMahon bei sich zu Hause. Oder auch nicht. Ne? Die Idee fühlte sich erst ganz gut an für mich. Aber als ich sie gerade erzählte, dachte ich, was ist das für ein Quatsch?
Ja,
Was? Da musst du bestätige mich doch jetzt nicht noch.
Wir gucken mal, was wir noch auf der Card haben.
Okay,
wir haben The New Day gegen die Street Profits. Und das war tatsächlich ein Segment, was teilweise ganz gut war. Denn The New Day hatte sich, also bei Raw, als Street Profits verkleidet. Und dann haben sie so ein bisschen hier die Matches angekündigt, was dann nicht mehr gut war, als Asuka dazu kam. Also im Match ja, aber ich finde dieses ganze Geschreie von ihr und sowas, das finde ich immer ein bisschen drüber.
Ich verstehe sie auch leider nicht.
Ja, ich verstehe auch. Ne? Nicht mehr viel von
Bruchteile,
ihr.
Bruchteile,
ganz rudimentär. Also da lieber, wenn wir zusammen irgendwo trinken sind und Nico ist schon so im Stadium, dass die Worte auch so nicht mehr ganz deutlich sind, dann verstehe ich dich aber immer noch besser als Asuka, wenn sie nüchtern ist. Vielleicht sollte sie auch mal was trinken.
Bei mir kann man noch ein bisschen was erahnen.
Ja, eine Ahnung, in welche Richtung es geht. Also The New Day werden es zu tun haben mit den Street Profits. Ich hoffe, die Street Profits werden am Freitag bei SmackDown hier auf diese kleine ja, Comedy-Einlage von The New Day dann auch reagieren. Und Asuka, wie schon gesagt, würde es zu tun haben mit Sasha Banks. Champion versus Champion, das ist in diesem Jahr der große Aufriss, der große Aufmacher. Aber, Nico, ohne NXT in diesem Jahr tatsächlich.
Ohne NXT, leider. Da gibt's auch gerade Schwierigkeiten. Unser NXT-Champion Finn Balor ja immer noch out of business, nachdem Karrion Kross ja den Titel abgeben musste aufgrund einer Verletzung, ne, die er sich zugezogen hat bei dem Match gegen Keith Lee damals. Auch jetzt Finn Balor raus. Ne? Nach seinem Match gegen Kyle O'Reilly hat er sich den Kiefer gebrochen an zwei Stellen, wurde operiert. Das Ganze verlief gar nicht so gut. Ne? Irgendwas hat er sich dann noch eingefangen. Also sah gar nicht so gut aus. Ne? Es dauert ein bisschen länger, bis er wieder in den Ring steigen darf. Und NXT überlegt jetzt auch schon, was machen wir. Ne? Wird der Titel wieder für vakant erklärt oder warten wir noch ein bisschen und hoffen, dass Finn Balor schneller wieder gesund wird, beziehungsweise auch, er muss ja gar nicht irgendwie sofort antreten. Er kann ja auch einfach mal nur ein paar Segmente wie der vielleicht ist man da ein bisschen unsicher und möchte NXT da jetzt nicht in die Survivor Series integrieren. Ich finde es ein bisschen schade, denn nur Raw gegen SmackDown ist halt auch sowas von 90er. Das wird ein solider Pay-Per-View werden, aber um was geht es? Auf dem Spiel sind alles Non-Title-Matches. Weißt du, wenn du hast eine normale, dicke Pay-Per-View-Card aus Raw gegen Team SmackDown, ich brauche jetzt nicht diese ganze Champion vs. Champion-Geschichte.
Ja, also es steht ja auch nichts auf dem Spiel. Ne? Früher gab es ja noch diesen Bragging Rights Pay-Per-View. Wir sagen es seit 20 Jahren hier bei Reds, ne? Was man immer machen könnte, wir den Nummer 30-Spot beim Royal Rumble den irgendwie aufs Spiel setzen, ne? Dass man sagt, das Brand, was am Ende gewinnt, kriegt diesen Number 30-Spot oder.
Irgendwas muss es geben, ne? Also die Brand hier gewinnt. Ja, um das Ganze spannend zu machen. Irgendwas muss die bekommen, ja. Dass man muss hier sitzen zu Hause als Zuschauer, ja, muss sich sein DIN A4-Blatt-Zettelchen hier haben. Okay, jetzt ein Punkt für SmackDown, einen für Raw und hier, ne, es muss spannend bleiben. Und der Gewinner, der muss irgendwas bekommen. Kein scheiß Pokal oder nur, worum geht's hier? Ums Recht. Ja. Oder so, ne? Da muss es um etwas gehen. Sei es Royal Rumble Spot oder irgendetwas anderes.
Wo es auf jeden Fall um etwas geht. Das ist natürlich das Kick-Tipp-Tipp-Spiel. Und da wollen wir natürlich auch noch die Menschen ehren, die tatsächlich im Gegensatz zu Nico es geschafft haben, alles richtig zu tippen. Nicht nur in ihrem privaten, sondern auch eben im offiziellen Kick-Tipp-Tipp-Spiel, das ihr findet unter kicktipp.de/WWE. Und unter anderem 15 von 15 möglichen Punkten haben geholt Sparky Plug, Sharp Papa, Piccolo, Mystic Space, Milan Miracle, Mark 1997-96, also da weiß man wahrscheinlich nicht mehr genau wann, aber herzlichen Glückwunsch, Mark. Also irgendwann im Raum 96-97, denke ich, ist er geboren, herzlichen Glückwunsch. Low Blow, der Kleisi, der Isch, der Holzschopf 81, der Fabster, der Elvis, der Durchspieler, der Casher und Adam Bomb. Der hat auf jeden Fall hier eine richtige Bombe gezündet, nämlich 15 Punkte hat er hier geholt. Und damit gucken wir.
Eine Sache noch, Dennis. Mein ehemaliger Arbeitskollege Felix, der hatte mir nämlich auch geschrieben, sagte, du, ich habe wieder richtig abgeräumt, ich habe alles richtig. Der hat auch einige Plätze nach oben gemacht, ist jetzt, ich guck mal kurz nach, dann können wir erst mal kurz nachgucken, wer er nämlich ist. Denn ich weiß gar nicht, wie er heißt. Er hat geschrieben, 14 Plätze hochgeklettert, bin jetzt auf Platz 19, schreibt er.
Milan Miracle.
Dann ist das wird er sein.
Oh, herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch. Milan Miracle, du Sack.
Ja. Wenn du es wirklich bist. Ja. Damit gucken wir nochmal. Ich würde sagen, wir fangen mal, lesen mal alle vorher auf, die vor unserer Azubine Mona sind. Denn die ist auf Platz 30 abgerutscht. Also ein Platz runter, 29 auf 30. Vor ihr, sie hat 153 Punkte. Punktgleich mit ihr ist Rock Show. Ebenfalls 153 Punkte. Dann kommt ein Block mit 155 Punkten. Der Unox, der Mr. Burns, der schon angesprochene Sharp Papa, der Pesto Prolet und Mike DX. Die haben alle 155 Punkte. Dann kommt mit 156 Punkten. Auf Platz 22 und 23 sind Torchatine und der Gag. Dann kommen 157 Punkten der Yannick H18. Auf 158 Punkte stehen aktuell 5 Plätze hoch. Der Ohan, als auch Milan Miracle, als auch der Pitti. Schöne Grüße an den Pitti. Platz 17 geht dann an Shotgun mit 159 Punkte. Ebenfalls 159 Punkte haben der Joe, Version 1.0, als auch der Shadow Rush. 160 Punkte genau, hat der Ish war mal ganz, ganz vorne mit dabei, hatte dann eine kleine Schwächeperiode, ist jetzt wieder 14 Plätze hoch. Von 28 auf 14 hat nämlich auch alles richtig getippt gehabt. 160 Punkte hat er, 162 haben dann Queenslayer, Dodi und der A-Mac und dann, Nico, sind wir schon in den Top 10. Und die Top 10, die werden von niemand geringerem eröffnet als vom Lattenstramski. 163 Punkte vor dem McKnills. Dann 164 Punkte Joe Wack Yes und der Durchspieler. Auch alles richtig getippt. 9 Plätze hoch. Auf dem Platz 7 165 Punkte hat er. 166 Punkte. Da hat er sich auf das falsche private Tippspiel verlassen. Manuel Moser einen Platz runter von der 4 auf die 5. Genau wie der Kampf-Zivi. Der ist sogar 2 Plätze runter von der 3 auf die 5. Die haben beide 166 Punkte. Dann gibt's 2 mit 168 Punkte. Das sind zum einen ein ganz, ganz alter Bekannter, der Teki, 1978. Mhm. 168 Punkte von Platz 5 auf Platz 4 hoch. Der Piccolo hat es sogar geschafft, von Platz 9 auf Platz 3 zu springen. Auch er hatte nämlich alles richtig. 168 Punkte und an der Spitze hat sich nichts getan. Platz 2 weiterhin ich mit 172 Punkten und Platz 1 weiterhin der Stix mit 177 Punkten. Wir haben beide auch nur 8 Punkte geholt, genau wie der Manuel Moser, genau wie die Mona, genau wie Pigone oder auch wie der Nico. Dementsprechend Piccolo hier konnte mal eben schnell 7 Punkte aufholen. Also da ist noch alles möglich. Wenn wir mal gucken, Platz 5 hier, Manuel Moser und der Kampf-Zivi, das sind nur 11 Punkte bei noch 2 Tippspielen auf den ersten Platz. Also das Ding ist bei weitem noch nicht durch.
Du, mir ist das vollkommen egal, ob das Ding durch ist oder nicht. Für mich zählt nur die letzten beiden Tippspiele. Ne? Die werde ich hier mit Bravour, werde ich ja. Die meistern. Ja. Ich habe übrigens, während ich meine Tipps in unser Kick-Tipp-Tipp-Spiel eingetippt habe, mhm. ja, habe ich drüber nachgedacht, ist es eigentlich von Nachteil, wenn ich... wenn man die Raw Smackdown-Sendung, wenn man sich die nicht mehr anguckt. Also ich habe dieses Jahr seit dem Lockdown, beziehungsweise seit dem Ausbruch, seit dem Corona-Ausbruch, seitdem die Fans nicht mehr in der Halle sind, muss ich gestehen, anfangs habe ich nochmal reingeschaut und jetzt verlasse ich mich auf Berichte und ein, zwei YouTube-Videos, um mich auf dem Laufenden zu halten, mhm. was die wöchentlichen Sendungen angeht. Mhm. Ist das ein Nachteil? Habe ich mich gefragt.
Nö,
ist
also Mona guckt, nicht, ja, ne? Mona guckt ja gar kein Wrestling mehr und die ist 30. Also,
okay.
Also das heißt nicht unbedingt, dass wer das Ding am Ende des Jahres gewinnt, dass der am meisten Wrestling guckt oder was auch immer. Ne?
Sollte es aber.
Manchmal reizt tatsächlich, wenn man sich in den Kopf dieses alten Vince McMahons reindenkt und denkt, wie ihr gesehen habt, bei dem Pay-Per-View, ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe ein bisschen umgetippt. Ursprünglich waren meine Tipps Jeff Hardy, The Miz, Bailey, Roman Reigns und Randy Orton. Dann hätte ich 10 Punkte geholt gehabt, dann habe ich es umgewechselt, dann bin ich auf 8 Punkte gekommen. Also ich habe 2 Punkte tatsächlich verloren, aber es sind tatsächlich ja bei mir 5 Punkte, die ich hinterm Sticks bin. Ich habe aber die höheren Tagessiege. Ne? Er hat 0,15 Tagessiege, ich habe 0,63. Das heißt, genau genommen, bei Punktgleichheit wäre ich der Erste. Er wäre 1b dann, also immer noch stattlich. Aber 5 Punkte, 2 Pay-Per-Views, lieber Sticks, ich sag's dir ganz offen und ehrlich, sei dir nicht so sicher. Da oben an der am Platz an der Sonne, da werde ich relativ schnell.
Sag mal, so ein Stick, der bricht auch schnell. Ja. Geht mal von der Salzstange her, ne? Die Salzsticks, ja. Da machst du einmal knack, sind die durch. Ja?
Und, geht schnell. Es kann ja einmal noch passieren, dass man zum Beispiel hier gelöscht wird. Nein, Spaß. Kein Spaß. Wow. Nein, Spaß. Spaß.
Alle vor mir, Spaß, alle Spaß. Vor mir. Auch du selbst bist auch gelöscht. Huch, was ist denn jetzt los?
Nur noch Nico und ich, eins und zwei. Nein, Spaß. Also, das war Hell in a Cell. Der nächste Pay-Per-View, der ansteht, ist nächste Woche dann. Full Gear, oder? 7. November?
Genau. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich habe mich spoilern lassen, das wollen wir natürlich jetzt noch nicht verkünden, denn Dynamite wurde ja schon aufgenommen, ne? Die Episode, die morgen so? Nacht ausgestrahlt wird. Ich meine schon.
Oh, da habe ich tatsächlich noch nichts von gelesen. Okay, krass.
Ich meine schon. Was ich sagen kann, ist, dass Ray Phoenix tatsächlich, wie letzte Woche von mir vermutet, ausfällt, sein Bruder Penta den Platz einnimmt und gegen Kenny Omega antreten wird. Im Halbfinal-Match. Ich hatte nämlich dummerweise auf, da stand irgendwo Updated Card Full Gear und ich klicke so drauf und ich so, okay, Ja, da hatte ich schon was erfahren, was ich noch gar nicht erfahren wollte, genau, ne? Und so. Ich meine, die Dynamite-Sendung wäre aufgenommen worden, ist schon irgendwas durchgesickert. Deswegen lass uns darüber noch nicht reden.
Nein, ich habe nämlich tatsächlich auch noch nichts gelesen. Ich freue mich auf die Halbfinal-Matches.
Genau.
Bin sehr gespannt, ob es tatsächlich zu dem gemutmaßten Finale dann kommt, ne? Zwischen Kenny Omega auf der einen Seite und Adam Hangman Page. Also dementsprechend habe ich auch noch nichts gelesen, werde ich mal reinschauen. Und
NXT Halloween Havoc steht natürlich auch an, ne? Geht head to head mit AEW Dynamite. Da wird bei Halloween Havoc wird ein Rad wird gedreht mit diversen Stipulations drauf. Shotzi Blackheart wird da stehen und wird dieses Rad drehen und die Stipulations auswählen. Johnny Gargano wird es mit Damian Priest zu tun bekommen, einen North American Title. Da wird die Stipulation gewählt werden und auch seine Frau Candice LeRae wird erneut eine Chance auf Io Shirai's Titel bekommen. Auch da eine Stipulation, die noch nicht feststeht. Ansonsten weiß ich gar nicht. Neue Tag Team Champions, NXT letzte Woche schon, haben wir nicht drauf gesagt, ne? Orkin und Danny Burch, die haben sich durchsetzen können gegen Breezango. Und eigentlich sollte eine Spirit Era gegen Breezango antreten. Die wurden aber ausgenockt zuvor. Backstage, ganz frech, ne? Und unser Freund Pat McAfee war das nämlich, der unter einer Maske versteckt, die Undisputed Era ausgenockt hat. Auch das wird bestimmt weitergeführt werden. Man setzt, glaube ich, einiges nach diesem Match, welches er gegen Adam Cole hatte, verdammt gut funktionierte. Auch da sehr gespannt, NXT Halloween Havoc, ebenfalls Mittwochabend. Also NXT und AEW Dynamite gucken. Da kann man, glaube ich, nichts falsch machen. Ansonsten selbstverständlich der nächste AEW Dynamite, beziehungsweise AEW Pay-Per-View Full Gear am Wochenende in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Muss.
Genau, werde ich mir ja auf jeden Fall anschauen, denn
übernächstes Wochenende übrigens, ne?
Ja, genau. Nächste Woche. Weil ich habe, also selbst wenn dieser Lockdown nicht kommt, wo ja mittlerweile tatsächlich von auszugehen ist, Bars und Restaurants sollen ja wieder geschlossen werden. Das heißt, ab wahrscheinlich nächste Woche Montag oder so habe ich erstmal wieder wahrscheinlich 2 Wochen frei. Dementsprechend.
Freust du dich schon?
Da, klar. Ich hatte ja jetzt gerade erst 2 Wochen Urlaub. Von daher ab Donnerstag muss ich tatsächlich arbeiten. Das heißt, wenn tatsächlich ab Montag wieder Lockdown ist, 4 Tage arbeiten und dann ein kleines Päuschen machen. Das Problem ist nur tatsächlich, wenn dann auch alle Bars zu haben, was macht man dann mit der Freizeit? Ne? Da ist ja auch, kann man nirgendwo hingehen. Aber
Catchen gucken.
Aber ein bisschen Catchen gucken. Ja. Ich habe auch, muss ich sagen, genug Bier hier zu Hause. Also egal, wie lang der Lockdown ist, ich komme erstmal über die nächste Zeit drüber und dann passt das. In diesem Sinne sind wir durch für heute. Wir hoffen, ihr habt ein schönes Halloween-Wochenende und in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder und ich sag tschüss, bis dann.
Ja, ein Tipp noch von mir, soll es erneut zum Lockdown kommen, wie beschäftige ich mich? Fang mal an zu puzzeln. Ich habe hier noch vom letzten Lockdown ein Puzzle, 1000 Teile, die auf meinem Teppich liegen, niemals fertig geworden, weil es einfach viel zu kompliziert ist. Ich bin auch sehr ungeduldig und mittlerweile haben sich da so viel Fussel und Krümmel da irgendwie rumgesammelt. Ich kann da aber nicht staubsaugen. Ich habe beim Puzzle erst diesen Rahmen gemacht sozusagen, ne? Und innen drin so ein bisschen. Aber ich kann mit dem Staubsauger natürlich nicht da rein, weil ich sonst die Puzzleteile da aufsauge, ne? Was dämlich ist. In diesem Sinne, ich freue mich auf nächste Woche endlich wieder hier Podcast, ne? Über Catchen reden und sowas, ne? Also lasst es derbs krachen.
Bam. Zip.